Jesus, du allein bist genug. Jesus, du bist alles für mich. Was für ein wunderbares, was für ein total starkes Bekenntnis zu Jesus haben wir da gerade gesungen. Jetzt meine Frage an euch zu Hause, die ihr über Zoom mit eingebunden seid, an euch, die ihr hier seid. Habt ihr das Lied aus vollem Herzen singen können? Jesus, du allein bist genug, du bist alles für mich? Also das ist ja schon eine krasse Aussage. Ich habe jemanden gesehen, der hat gerade so ein bisschen den Kopf geschüttelt. Haben wir vielleicht einfach nur mitgesungen, ohne drüber nachzudenken, was wir da singen? Oder konnten wir es aus vollem Herzen mitsingen? Oder fanden wir es ein bisschen schwierig, haben deswegen verhaltener gesungen? Oder vielleicht auch als eine Bitte an Gott, als eine Proklamation. So möchte ich es eigentlich haben. Ich möchte es sagen können. Jesus, du allein bist genug. Du bist alles für mich. Diese Fragen mal so zum Einstieg. Es geht mir ja um das Thema geistliche Neugründung. Also das heißt, sich über die Grundlage für unser geistliches Leben klar zu werden. Die meisten von uns, die wir hier mit dabei sind, über Zoom und hier vor Ort, die meisten von uns, die sind mit Jesus schon unterwegs, kürzer oder länger, je nachdem. Und dieses Thema geistliche Neugründung, das sehe ich als eine Chance für uns, die wir schon mit Jesus unterwegs sind, kürzer oder länger, mal wirklich unser geistliches Fundament anzuschauen. So mit der Frage, ja, was möchte Gott da vielleicht verändern? Wo ist es vielleicht ein bisschen wackelig, ein bisschen in die Jahre gekommen? Ein bisschen auch sandig vielleicht und trägt dann gar nicht so. Also als auch eine Chance, uns wieder neu gründen zu lassen, neu Grund geben zu lassen, auf dem wir vielleicht dann fester stehen können. Das sind so die einen vielleicht, die mit Jesus unterwegs sind von uns. Andere sind vielleicht noch suchend, zweifelnd, skeptisch, zurückhaltend, was Jesus betrifft, haben vielleicht mehr Fragen als Klarheit. Und auch für euch, wenn es euch so geht, sehe ich die Chance, mal zu entdecken, was kann es an geistlichem Fundament überhaupt geben? Und vielleicht eine ganz neue Grundlage, eine ganz neue Gründung für das eigene Leben zu entdecken. Ich möchte dazu mit euch ein Wort von Jesus anschauen. Das kam schon vor 2 Wochen in der letzten Predigt von mir vor. Und ich möchte es uns mal vorlesen. Aus Johannes 15, Vers 5, da sagt Jesus zu seinen Jüngern: Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der trägt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts bewirken. Erste Frage nochmal zur Klärung: Wer spricht da eigentlich? Also, es ist Jesus. Und wer ist dieser Jesus? Es ist Gott selbst, der da zu uns spricht. Ich habe das mal hervorgehoben. Klappt das? Ja. Ich bin, der Weinstock sagt da, dieses Ich bin, was Jesus da sagt, das musste den damaligen Juden in den Ohren gellen. Denn das hat Bezug genommen auf das, wie Gott sich damals Mose am brennenden Dornbusch vorgestellt hat und Mose ihn gefragt hat: Jetzt schickst du mich, Gott, da nach Ägypten, um ja, dein Volk, dass die da rausgehen sollen aus Ägypten, dass die Ägypter die ziehen lassen sollen. Und wenn mich die Ägypter fragen, ja, wer schickt dich da, in wessen Namen sprichst du, was für einen Namen soll ich dann nennen, was für ein Gott, wie nennst du dich? Und dann stellt sich Gott Mose und seinem Volk vor mit diesen Worten: Ich bin der, ich bin. Und immer wieder im Johannesevangelium sehen wir, dass Jesus darauf Bezug nimmt. Diese ganzen Ich-Bin-Worte, ich bin das Licht, ich bin die Tür und auch hier, ich bin der Weinstock. Ich habe das mal geprüft, in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments steht genau das Gleiche wie im Neuen Testament im Griechischen an der Stelle. Das heißt, da wurde deutlich, dass da Gott spricht in dem Menschen Jesus. Das war damals für die Zuhörer klar. Jesus nimmt es für sich in Anspruch, dass da jetzt Gott zu ihnen redet. Und das ist für uns eine ganz wichtige Sache, festzuhalten, in Jesus begegnet uns der ewige Gott. In dem Menschen Jesus ist Gott in Raum und Zeit reingekommen. Und wenn wir das als die Basis nehmen, um diesen Text richtig zu verstehen, dass da Gott zu uns spricht, dass durch Jesus Gott zu uns spricht, dann heißt es, dass Gott uns durch Jesus dieses Bild gibt von dieser Rebe, die wir sein sollen, die in dem Weinstock verwurzelt ist. Ich habe im Internet ein schönes Bild gefunden. Jawohl, sehr gut. Ich hoffe, ihr könnt es in Zoom auch gut sehen. Da sieht man so einen kleinen Ausschnitt. Ich habe mal nur den wichtigsten Teil genommen. Man sieht da dieses knorrige, dicke Holz. Das ist der sogenannte Weinstock. Und in den Weinstock, also aus dem Weinstock raus, kommen dann diese Weinreben. Das ist das dünne, schlanke Holz, an dem dann die Trauben fest sind oder wo die hervorkommen, wo die Trauben wachsen. Jetzt ist es dieses Bild, was Gott uns durch Jesus gibt, für unser Verhältnis zu Gott, für unsere Beziehung zu ihm. Gott will für uns das sein, was der Weinstock für die Rebe ist. Was ist der Weinstock für die Rebe? Er ist Nahrungsquelle, Lebensgrundlage, er ist Halt, genau, Ausgangspunkt, Verankerung, Basis, Energielieferant, Kraftquelle, ja, also alles, was die Rebe braucht, um existieren zu können, hat sie letztlich aus dem Weinstock. Ohne Weinstock wäre die Rebe tot. Ganz genau, sie wäre tot. Sie würde gar nicht existieren, die wäre gar nicht hervorgebracht worden. Und von dem, was wir da jetzt auf dem Bild sehen, dass die da richtig fette Trauben da bringt, also von der Frucht würde man auch nicht sehen können ohne den Weinstock. Das heißt, dass Gott uns mit diesem Bild von dem Weinstock, der er für uns sein will, und den Reben, die wir sein sollen, als die er uns sieht, dass wir begreifen, ohne Gott können wir nicht existieren. Ohne Gott gäbe es uns nicht. Ohne Verbindung mit Gott kann letztlich dann auch keine Frucht entstehen aus unserem Leben. Was für die Rebe im Weinberg gilt, dass sie ohne den Weinstock nicht existieren kann, keine Frucht bringen kann, gar nicht lebendig sein kann, das gilt für uns im geistlichen Bereich, was Gott betrifft. Das ist eine geistliche Realität, die Jesus uns da mit diesem Bild von dem Weinstock und den Reben vor Augen malt. Ich habe bewusst gesagt, geistliche Realität, denn wenn man sich so das Leben anschaut, wie wir Menschen unterwegs sein können hier in dieser Welt, dann können wir scheinbar unglaublich viel doch auch aus uns selber raustun. Zum Teil auch richtig beeindruckendes, was Menschen so zustande bringen. Aber letztendlich, was wird aus dem werden, was wir Menschen so alles hervorbringen, wenn es letztlich nicht mit Gott zu tun hat, mit Gott verbunden ist, in Gott gegründet ist, in Gott wurzelt, wird es alles irgendwann mit dieser Welt, so wie sie vergeht, dann auch wieder vergehen. Davon wird nichts bleiben. Der natürliche Mensch, den wir darstellen, jeder einzelne von uns, der ist seit dem Sündenfall von Gott abgetrennt. Das ist im Grunde wie in diesem Bild mit Weinstock und Rebe, das ist wie eine Rebe, die vergessen hat, dass sie aus dem Weinstock hervorgegangen ist und dass sie nur Dinge tun kann, weil es einen Weinstock gibt. Der natürliche Mensch, der seit dem Sündenfall von Gott abgetrennt ist, der ist wie eine Rebe, die meint, einfach so aus sich selbst raus existieren zu können und die vielleicht sogar noch stolz drauf ist, was sie alles hervorbringt und gar nicht realisiert, dass es einen Grund ihres Seins gibt, der ihr das alles ermöglicht, der aber jetzt nicht ganz so offensichtlich ist wie bei dem Bild vom Weinstock und der Rebe. Was wichtig ist, gerade für die, die schon mit Jesus unterwegs sind, Jesus spricht hier zu seinen Jüngern in diesem Text. Ich weiß nicht, ob das noch möglich ist. Jawohl, ich kann wieder zum Text zurück. In Johannes 15, mit dem, was Jesus sagt, spricht Jesus seine Jünger an. Das heißt, er spricht Menschen an, die durch das, was Gott ihnen durch Jesus gesagt hat, die dadurch Gott angenommen haben, die sich auf die Verbindung mit Gott eingelassen haben. Und dadurch entsteht der Eindruck, die sind jetzt in Jesus reingekommen. Das stimmt auch, was das irdische Leben betrifft. Sie sind mit Jesus unterwegs, sie haben Gemeinschaft mit ihm, sie hören auf ihn, sie tun, was er ihnen sagt. Gott segne euch, ihr Lieben. Da ist gerade ein Rettungswagen vorbeigefahren, ihr Zoom-Teilnehmer, aber habt es wahrscheinlich auch gehört. Die Jünger, zu denen Jesus das sagt, von diesem Bild spricht, die haben wirklich einen bewussten Schritt in die Beziehung zu Jesus gemacht. Sie sind mit ihm unterwegs, sie haben ihr altes Leben hinter sich gelassen und haben sich neu auf was Neues mit Gott eingelassen haben. Auf die Verbindung mit Gott, wie Gott sie über Jesus mit uns Menschen realisieren will. Und denen sagt Jesus mit dem Wort hier, dass sie in ihm bleiben sollen. Ist eigentlich auch logisch, sie sind bei ihm, sie sollen jetzt sich nicht entfernen von ihm, sie sollen bei dem bleiben, was Jesus ihnen über Gott vermittelt hat, sie sollen da drin leben. Aber ich bin trotzdem der Überzeugung, dass das, was Jesus hier seinen Jüngern sagt, für die ganze Menschheit letztlich gilt. Weil Gott unser Schöpfer ist, weil er uns das Leben gegeben hat, dass es wirklich so ist, dass unsere Existenz ohne Gott undenkbar wäre. Und dass das, was wir vielleicht meinen, aus eigener Kraft im Leben zu bewerkstelligen, dass das letztlich die Kraft und die Gnade Gottes ist, die uns das ermöglicht. Ich möchte mal für diejenigen, die nicht mit Jesus unterwegs sind oder noch nicht mit Jesus unterwegs sind, mal diese Aussage von Jesus in Johannes 15, Vers 5 mal ein bisschen paraphrasieren, ein bisschen anders formulieren, dass Jesus uns sagt, dass Gott unser Weinstock ist und wir Menschen, alle Menschen dieser Welt, sind seine Reben, die ohne Gott nicht existieren würden, die ohne ihn nicht existieren könnten. Und nur wer mit Gott verbunden ist und verbunden bleibt, wenn er mit ihm verbunden ist, der kann letztlich dann auch seine Bestimmung finden und erfüllen und die Frucht bringen, für die er geschaffen wurde. Denn ohne unseren Gott kann kein Mensch etwas bewirken, was über diese Welt hinaus Bestand haben wird. Im Moment macht uns ja die Corona-Pandemie wieder zunehmend zu schaffen, als Gesellschaft, auch als Einzelne. Ihr kriegt es wahrscheinlich genauso mit wie ich. Und das hat mich dazu gebracht, mal das Beispiel Sorgen und Ängste in den Blick zu nehmen. Denn diese Verwurzelung in Jesus, dass wir in dem Weinstock drin sind und dass er unser Halt ist, unser Energielieferant, dass er uns trägt, dafür sind Sorgen und Ängste ein wunderbarer Reality-Check. Wie sieht es tatsächlich aus mit unserem Verwurzeltsein in Jesus? Wie sieht es tatsächlich aus mit unserem Vertrauen in unseren Gott und Schöpfer? Wie ist es bestellt um das Fundament unseres Lebens? Worauf gründet sich letztlich unser Leben? Was gibt uns Halt? Was gibt uns Kraft? Wie tragfähig und lebendig ist unsere Verwurzelung in Jesus tatsächlich? Ich kenne genügend Christen, bei denen ich sehe, ich kann an Jesus glauben, aber doch ganz stark von Angst und Sorgen bestimmt sein. Und es ist eigentlich ein Hinweis darauf, dass die Verwurzelung in Jesus vielleicht nicht so gut ist, wie sie sein könnte. Also ich möchte nicht sagen, dass man jetzt als Christ nie Angst und Sorgen hätte. Da ist für mich sogar Jesus das beste Beispiel für, wie er Todesangst gehabt hat. Sogar der Sohn Gottes, ja, hat um sein Leben gezittert, war total bedrückt und davon runtergedrückt. Aber die spannende Frage ist halt eben, wenn Sorgen und Ängste durch irgendwas ausgelöst werden, wie gehen wir dann damit um? Und der natürliche Mensch, von dem ich vorhin gesprochen habe, also die Rebe, die vergessen hat, dass da ein Weinstock ist, der sie trägt, die Rebe, die meint, aus sich selbst raus existieren zu müssen, der natürliche Mensch, der neigt dazu, in den Sorgen und Ängsten zu verharren, da drin hängen zu bleiben. Und auch wir Christen haben noch genügend von unserem natürlichen Menschen übrig. Unser Glaube enthebt uns nicht dessen, dass da immer noch die alten Dinge ablaufen. Und ich finde es spannend, wenn man zum Teil dann für Christen beten will, die sagen einem, ja, irgendein Problem, irgendwas, was sie bedrückt. Und man fragt sie dann manchmal, ja, darf ich für dich beten? Nee. Wo ich dann denke, was ist das? Wir können doch nichts Besseres machen, als dann dafür zu beten. Und irgendwann ist mir klar geworden, ja, dann taucht da plötzlich dieser natürliche Mensch auf, der dann auch viele gute Gründe findet, warum Sorgen und Ängste berechtigt sind. Und man so das Gefühl hat, der möchte da drin bleiben. Irgendwie gibt ihm das was Vertrautes, das ist der Halt. Oder ja, wo man sich fragen kann, was ist das? Und vielleicht hat es ja damit tatsächlich zu tun, dass man dann eben irgendwie meint, sich selbst rechtfertigen zu müssen für den Unglauben, der eigentlich in einem ist, das mangelnde Vertrauen in Gott. Dass es eben nicht so weit her ist mit der Verwurzelung in Jesus, wie Gott es eigentlich sich gedacht hat, wie er sich das wünscht für uns. Dieser natürliche Mensch, das ist unser fleischliches Ich. Das ist das von Gott abgefallene Ego, das Ego, das selber groß sein möchte, für das es eine Zumutung ist, irgendwie auf Gott angewiesen zu sein. Man möchte selber groß sein. Und dann dieses Bewusstsein und diese Erfahrung, ich brauche jemand anders. Ich kann eben doch nicht aus mir selbst raus existieren. Ich habe doch nicht die Kontrolle. Ich kann doch nicht alles hinkriegen. Ich habe doch auch meine Schwachseiten. Das kann dann für unser stolzes Ich eine Kränkung sein. Und dann muss man natürlich Gründe finden, warum das alles so richtig ist. Und dann bleibt man letztlich in seinen Sorgen und Ängsten hängen. Wenn die Sorgen und Ängste uns so bekrabbeln, wenn wir merken, irgendwie, es wird durch was ausgelöst und es kommt wieder Sorge und Ängste, dann stellt sich letztlich die Frage des Vertrauens, das, was du vorhin zu Beginn gesagt hast, Nani. Können wir vertrauen, dass es einen Gott gibt, der größer ist als die Umstände, die uns Not machen, die uns Probleme machen? Es geht letztlich, immer wenn wir mit Sorgen und Ängsten konfrontiert werden, um die Frage des Vertrauens. Worauf wurzelt mein Leben? Worauf gründet es? Gründet es auf mir selber oder auf meinen Erfahrungen, auf meinem Besitz, meinem Reichtum, meinen Fertigkeiten, meinen Beziehungen? Oder gründet es tatsächlich in dem lebendigen Gott, der mir das Leben gegeben hat und der auch mit allem, was in dieser Welt los ist, klarkommt. Ich finde es interessant, dass Jesus durch die gleiche Schule musste wie wir. Auch Jesus musste immer wieder sich diese Frage des Vertrauens stellen lassen. Er musste sich ihr stellen. Wem vertraut er? Jesus, er ist ja in die Welt gekommen. Gott hat ihn deswegen in die Welt geschickt, damit das Vertrauen, was kaputt gegangen ist im Sündenfall zwischen uns und Gott, dass das wieder hergestellt werden kann, dass das wieder zusammenkommen kann. Und deswegen musste Jesus genau durch dieselbe Schule durch die wir auch müssen, dass es immer wieder Umstände und Lebenssituationen gibt, die uns daran zweifeln lassen, dass da ein Gott ist, der es gut mit uns meint und der es irgendwie hinkriegen wird. Sodass uns dann, weil wir daran zweifeln, dann die Sorgen und die Ängste dann in den Griff bekommen. Wir Menschen, wir haben immer die Wahl, worauf wir schauen wollen, worauf wir unseren Blick lenken wollen. Wollen wir ihn auf Jesus lenken? Ich gucke mal zum Kreuz. Wollen wir auf Jesus schauen? Wollen wir auf unseren Gott schauen, der Jesus geschickt hat, der in Jesus selbst gekommen ist? Oder wollen wir auf die Umstände schauen, auf das, was uns Angst macht, was bei uns Sorgen auslöst? Ich habe irgendwann festgestellt, bei mir selber, mein Herz trifft jedes Mal eine Entscheidung, wem es mehr zutraut. Den Umständen, was Blödes zu machen, was für mich Nachteiliges irgendwie an Auswirkungen zu haben? Oder traue ich Gott mehr zu, dass er der Herr über die Umstände ist und dass ihm da nichts entgleitet? Was für mich immer klarer geworden ist im Laufe der Zeit, unser Gott und Jesus, die sind ja eine Einheit. Unser Gott und Jesus, er will uns in die Freiheit der Kinder Gottes führen. Und zwar in die Freiheit, dass nicht die Umstände über unser Wohlbefinden oder über unsere Entscheidungen bestimmen brauchen, sondern dass wir in eine Souveränität reinkommen, in eine innere Freiheit gegenüber den Umständen. Dass wir das tun können, was richtig ist, auch wenn es den Umständen vielleicht ja, entgegensteht. Und da ist Jesus für mich das beste Beispiel, wie er da am Kreuz hing, in den widrigsten Umständen, die man sich so vorstellen kann. Er hat sich von Gott verlassen gefühlt. Er hat gesagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja? Also er hat nicht die Anwesenheit, die Nähe Gottes gespürt. Und er hat trotzdem im Vertrauen an Gott festgehalten. Und diejenigen, die ihm eigentlich allen Grund gegeben haben, dass er sie hätte hassen können, das waren unseresgleichen, die ihn da ans Kreuz gebracht haben, die ihn verspottet haben, die ihn verhöhnt haben. Jesus hat sie trotzdem weitergeliebt und hat gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus hatte diese Freiheit, die Gott auch uns schenken will, in die er uns reinführen möchte, dass wir wirklich, ich sag mal, über den Umständen stehen können, obwohl wir mittendrin in den Umständen drin hängen und sie uns vielleicht sogar tatsächlich den Garaus machen, wie es bei Jesus passiert ist. Und trotzdem konnte Jesus sagen, am Ende, es ist vollbracht, es ist geschafft. Das, was zum Sündenfall geführt hat, das mangelnde Vertrauen zu Gott, das hat Jesus wiederhergestellt, stellvertretend für uns, indem er Gott vertraut hat. Bis ja, zu seinem bitteren Ende, das aber eine glückliche Fortsetzung hatte, weil Jesus auferstanden ist. Der Vater hat ihn nicht fallen lassen, auch wenn es für ihn sich so angefühlt hat und für ihn so aussah. Wir dürfen durch Jesus lernen, was Vertrauen heißt. Wir dürfen lernen, was es heißt, in einen Gott eingepfropft zu sein, mit einem Gott verbunden zu sein, durch einen Gott Leben geschenkt bekommen zu haben, der uns trägt, der uns hält, auch wenn es nicht so aussieht. Als Jesus dann alles vollbracht hatte, er ist dann auferstanden, hat sich noch seinen Jüngern einige Wochen gezeigt, hat ihnen nochmal Dinge erklärt, nochmal beigebracht, damit die fit waren für die Zeit, wenn er dann wieder im Himmel sein wird beim Vater. Und dann sagt er ihnen so zum Abschied: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Amen. Ich hoffe, ihr zu Hause habt das auch gesagt bei Zoom. Amen. Hier hat es immerhin einer gesagt im Gottesdienst. Jesus sagt: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Mir ist vor einiger Zeit mal aufgefallen im Buch der Offenbarung, wo der Seher Johannes Einblicke bekommen hat in die unsichtbare Wirklichkeit. Im Kapitel 19 ab Vers 11, da sieht Johannes Jesus als den Anführer der himmlischen Heerscharen. In dieser Schau ist Jesus der Oberbefehlshaber der Engelheere. Es steht da, Jesus ist der König der Könige. Er ist der Herr aller Herren. Das ist der Jesus, der für uns gestorben ist und dem Gott neues Leben geschenkt hat und der dann wieder zu Gott in den Himmel gegangen ist. Der ist jetzt der Anführer der himmlischen Heerscharen. Und als ich das so gecheckt habe, dann ist mir klar geworden, dass Jesus unsichtbar in dieser Welt auch schon zu alttestamentlichen Zeiten voll aktiv war. Wer schon länger mit Jesus unterwegs ist, hat vielleicht diese Formulierung schon gehört: Herr Zebaoth. Das ist der Herr der Himmelsheere. Das ist der, der die Engelheere befehligt, der das Sagen hat im Himmel, auf den die Engel hören müssen. In der Regel sehen wir von diesen himmlischen Heerscharen nichts. Also ich habe sie noch nicht wahrgenommen. Aber im Hintergrund sind die voll aktiv und immer wieder gibt Gott mal so kleine Einblicke, die unser Vertrauen in ihn stärken sollen. Da gab es einen Propheten, der hieß Elisa, und die waren belagert in der Stadt, die Feinde waren da und sein Diener sieht am nächsten Morgen: Boah, wir haben gegen diese Übermacht keine Chance. Und was macht sich dann breit bei ihm? Er sieht die Umstände, Angst und Sorge. Was soll werden? Fragt er seinen Freund und Chef Elisa, den Propheten, und der Elisa sagt dann, das könnt ihr nachlesen in 2. Könige 6 ab Vers 16, Elisa sagte: Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Und dann sagt Elisa weiter: Denn zahlreicher sind die, die bei uns sind, als die, die bei denen da draußen sind. Und Elisa betete und sagte: Herr, öffne doch seine Augen, dass er sieht. Elisa weiß was von der geistlichen Realität der Engelsmächte um uns rum und bittet Gott darum, dass sein Diener das auch mal schauen darf, was Elisa schon weiß. Und dann heißt es weiter in dem Vers 17, da öffnete der Herr die Augen des Dieners und er sah. Und siehe, der Berg war voll feurigen Pferden und Kriegswagen um Elisa herum. Und sie kamen zu ihm herab. Also der Diener von Elisa durfte in dieser so bedrängenden Situation sehen, sie haben himmlische Unterstützung. Sie sind nicht alleine in dieser Situation. Und ich finde es schön, dass es sowas nicht nur in der Bibel steht, dass mal der Diener vom Elisa vor über 2500 Jahren das so mal sehen durfte, sondern dass es auch heute Leute gibt, die solche Einblicke von Gott gewährt bekommen, die mal so einen kleinen Blick in diese geistliche Realität um uns herum erhaschen dürfen, dass wir eben nicht allein sind in den Umständen, sondern dass Gott mit seinen Engeln da ist, um uns zu helfen. Ich möchte jetzt meine Frau Birgit bitten, dass sie euch mit reinnimmt in das, was Gott ihr da geschenkt hat, was ein bisschen was mit dem Bibeltext zu tun hat, von dem ich gerade gelesen habe.
Ja, ich durfte neulich ein ganz besonderes Erlebnis haben hier während der Lobpreiszeit. Ich stand da hinten Und die Vorgeschichte ist, dass ich vor längerer Zeit mal einen Film gesehen habe. Vielleicht kennen einige den, der heißt Der Pianist. Und ich weiß gar nicht mehr so viel aus dem Film, ist schon eine Weile her. Aber ich weiß, dass mich eine Szene damals total geflasht hat daraus und mich fertig gemacht hat, fix und fertig. Die Szene, es geht um den Zweiten Weltkrieg. Ein Mann, der eben Pianist ist, ich glaube, er war Jude, der sich versteckt im Keller, draußen Bomben, Geschrei, Hagel, alles. Und er versteckt sich da Tage, Wochen lang, ich weiß gar nicht mehr genau. Und irgendwann ist alles still. Und irgendwann traut er sich raus und er geht raus auf die Straße. Und was er sieht, ist die Straße und links und rechts nur Trümmerberge. Und er ganz allein. Und das war so genau mein Gefühl, das war genau meine Angst, dass irgendwann meine Eltern sterben könnte, dass Tobias sterben könnte, dass die Welt außenrum stirbt und ich irgendwann mal ganz alleine dastehe, so wie dieser Mann, wie der das als Realität erlebt hat. Und ich habe da immer wieder drüber nachgedacht oder immer wieder kam mir dieses schreckliche Bild vor Augen. Und als ich da in der Lobpreiszeit stand vor ein paar Wochen, kam das wieder angeflattert. Und ich habe gedacht, Gott, wo bist du da? Wo bist du? Das ist so schrecklich. Ich weiß es, du kannst da nirgendwo sein. Wo bist du da? Und dann war das so wie in der Weihnachtsgeschichte bei den Engeln, bei den Hirten, wo wirklich die Engel, die Heerschare der Engel von oben runterkommen und ganz nah, ganz überall außen rum sind und dieses gleiche Bild, es ist die gleiche Straße, es sind die gleichen Trümmerberge, aber plötzlich ist es komplett anders, weil da einfach die Herrlichkeit Gottes ist, überall. Also ich hatte mir das nie gedacht, dass Gott so krass auf meine Frage antwortet und dass das so alles verändert, dass... Wo habe ich sogar gedacht, ey, wenn da die ganzen Hochhäuser in dieser Stadt noch alle stehen würden, dann könnte ich die Herrlichkeit Gottes ja gar nicht sehen, dann könnte ich die Engel ja gar nicht, dann könnten die gar nicht so nah runterkommen. Und irgendwie war das sogar gut, dass da die Trümmerberge waren. Und ich hatte so dieses Gefühl, ich fühle mich gar nicht mehr alleine, weil ja Gott da ist. Und ich meine, was sind da ein paar Trümmerchen, wenn die Herrlichkeit da ist, wenn die Engelheerscharen da sind? Ja, und das wollte ich euch mitteilen, weil ich das so gigantisch finde und ich denke, es ist bombastisch, was Gott verändern kann. Amen.
Amen. Ja, ich hoffe, das hat den einen oder anderen ansprechen können, für die eigenen Nöte und Probleme und Sorgen wirklich zu sagen, ey Gott, wo bist du in diesen Umständen? Wo willst du mir begegnen? Wo willst du dich zeigen? Und ich weiß, was das für ein Thema für meine Frau ist. Wir hatten letzte Woche 20. Hochzeitstag und immer wieder habe ich mitgekriegt, was einfach so dieses, wenn ihre Eltern mal für sie sterben würden, was das für sie bedeutet, was das mit ihr macht. Und sie hat es nicht verstanden. Und das war so ein irgendwie Dauerthema, das so als Dauerlast auf dem Leben war. Und Gott schenkt ihr etwas. Ich konnte reden, wie viel ich wollte. Das hat alles nichts geholfen. Gott spricht. Und für meine Frau fällt da plötzlich eine Last von den Schultern. Und sie kann jetzt hier begeistert euch vorschwärmen von dem, was Gott ihr geschenkt hat. Und ich glaube, Gott hat für jeden von uns etwas, womit er uns beschenken will in den Themen, in denen wir festhängen, die uns runterdrücken, ob es jetzt Corona ist oder dieser Virus oder ein Tumor oder ein Schicksalsschlag oder jegliche kleine oder große Katastrophe. Gott hat etwas für uns. Er ist der Weinstock und wir sind die Reben, ohne ihn gäbe es uns nicht. Und er möchte uns doch nicht allein lassen in dem ganzen Mist, den wir hier erleben müssen. Er möchte uns doch raushelfen. Er möchte, dass wir frei werden können, dass wir die Lasten loswerden können. Ich möchte jetzt noch am Schluss der Predigt ein paar ganz konkrete praktische Möglichkeiten nennen, was uns vielleicht helfen kann, so entweder als Reben im Weinstock verwurzelt zu bleiben oder uns mehr verwurzeln zu wollen, uns mehr nach diesem Gott auszustrecken. Das Erste, was ich euch da als eine Möglichkeit aufzeigen möchte, nennt sich 24 Mal Weihnachten neu erleben. Ich werde jetzt nicht viel dazu sagen. Am Dienstag haben wir Gemeinde im Gespräch um 20 Uhr, da werde ich mehr dazu sagen. Es geht im Grunde um einen Weihnachtskalender in Buchform, wo man pro Tag ein Kapitel lesen kann. Was bedeutet eigentlich Weihnachten? Wo kommt es her? Was soll das eigentlich? Wer auf der Suche nach Jesus ist, wer mehr über Jesus wissen will, ich kann dieses Buch dringend empfehlen. Ich habe es durchgelesen, weil ich möchte nicht hier was empfehlen, was ich mir nicht selber angeschaut habe. Man kann das wunderbar für sich selber lesen, um diesen Jesus besser kennenzulernen. Man kann es aber auch mit anderen lesen, von denen man sich wünscht, dass sie vielleicht auch diesem Jesus begegnen und dann auch mal so begeistert wie meine Frau über ihn erzählen. Also 24 Mal Weihnachten neu erleben. Dazu am nächsten Dienstagabend mehr. Herzliche Einladung per Zoom oder hier vor Ort bei Gemeinde im Gespräch um 20 Uhr teilzunehmen. Die zweite konkrete Möglichkeit, wo man da was tun kann für die Verwurzelung. Wer steht alles hier im Raum in einer partnerschaftlichen Beziehung oder hat mal eine gehabt? Mal kurz die Hände heben. Es sind schon viele. Wer in der Partnerschaft lebt, weiß, wie leicht man sich auseinanderleben kann. Wie leicht man, wenn man dann noch Kinder hat oder andere Sachen sehr tätig ist, dass man zwar unterwegs ist, aber irgendwie dann doch nebeneinander herlebt. Von unserer katholischen Kirchengemeinde hier in Hemsbach, da gibt es ein Ehepaar, die bieten Abende für Paare an. Die haben das selber als bereichernd erlebt, für sich als Ehepaar Zeit und Raum zu finden, dass man sich wieder neu einander zuwenden kann, neu miteinander ins Gespräch kommen kann. Das bieten sie an. Dazu gibt es draußen im Foyer gibt's da Flyer, können Interessierte mitnehmen. Man kann mich ansprechen. Und auf der Folie, die nach dem Gottesdienst gezeigt wird, sind dann nochmal die Informationen, auch für die, die hier mit dabei sind. Oder, ich weiß nicht, wird die in Zoom auch nochmal gezeigt, die Folie? Wissen wir nicht, okay. Wendet euch einfach an mich, wenn ihr da Interesse habt. Oder auch an Leute aus dem Arbeitskreis Seelsorge, denen habe ich auch die Verbindungsdaten gegeben, weil ich nächste Woche dann im Urlaub bin. So, das waren jetzt die zwei Sachen. 24 Mal Weihnachten neu erleben, Abende für Paare und noch eine Möglichkeit, den Weinstock besser kennenzulernen, ist ein Taufkurs, den wir anbieten. Wir haben drei Teilnehmer. Ein Teilnehmer davon, der ist an dem Punkt zu sagen, ich will getauft werden. Zwei machen das Ergebnis offen, dass sie in dem Taufkurs einfach mal gucken wollen, worum geht's da. Ihr seid herzlich eingeladen, auch an diesem Kurs mitzumachen. Wendet euch einfach an den Hauke Grüssing, wink mal, für die, die hier im Raum sind. Oder könnt ihr euch auch an mich wenden, dass wir dann zusammen terminlich gucken, wie das Ganze klappen kann. Ich würde gerne damit im November dann auch starten. So, und jetzt nach diesem kleinen Werbeblock, was ihr konkret machen könnt, um ja, als Reben im Weinstock besser verwurzelt zu sein oder zu bleiben, möchte ich nochmal das Wichtigste euch jetzt nochmal mit auf den Weg geben. Wir können uns in jeder Situation entscheiden, wollen wir auf Gott vertrauen oder wollen wir auf die Umstände gucken und uns davon bestimmen lassen. Wir dürfen Jesus kennen, den, der die himmlischen Heerscharen befehligt. Er war vor 2000 Jahren hier. Er ist der Oberbefehlshaber aller Engelheere. Er ist der König der Könige, der Herr aller Herren. Und kein Virus, wie klein und fies der auch ist, kein Tumor, kein Schicksalsschlag, keine kleine oder große Katastrophe, wie sie auch immer unser Leben ereilen mag, die kann daran etwas ändern, wer Jesus ist. Und wir können immer wieder neu uns entscheiden, auf ihn zu schauen, auf ihn zu vertrauen, wirklich uns auf ihn zu werfen mit allem, was uns Not macht, zu fragen, Jesus, wo bist du in dem, was hier die Katastrophe ist? Gott ist unser Weinstock und wir dürfen seine Reben sein. Das möchte ich uns allen zusprechen. Ich würde es uns so gern ins Herz einmassieren. Gott ist unser Weinstock und wir dürfen seine Reben sein. Und wir dürfen uns immer tiefer in ihn hinein verwurzeln, damit unser Leben ein immer festeres Fundament hat, auf dem wir in diesem Leben stehen können und was auch hält über dieses Leben hinaus. Amen.